SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Wir starten in diesen Freitag, den 6. September, an dem die Politik bestürzt ist wegen des vereitelten Terroranschlags in München. Antisemitismus und Islamismus haben bei uns keinen Platz. Das ist die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD auf Eckes. Der Kanzler dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte in München habe womöglich Grausames verhindert. Auch der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef Markus Söder, lobte im ZDF das Vorgehen der Einsatzkräfte, sagte aber auch, dass so etwas wieder vorkommen kann.
Man kann es nie ausschließen. Keiner kann ausschließen, dass etwas passiert. Sie können auch nie ausschließen, wer sich beispielsweise radikalisiert. Das können auch deutsche Staatsbürger sein mit Migrationshintergrund, die vielleicht einen islamistischen Hintergrund haben. Es können aber auch ganz andere Leute sein. Insofern muss man jetzt zum einen mal die Ermittlungsergebnisse genau abwarten, um beurteilen zu können, was da dahinter steht.
Der bayerische Ministerpräsident Söder. In München war es gestern zu einem tödlichen Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat gekommen. Der mutmaßliche Täter, er ist ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln, wurde von der Polizei erschossen. Für ihn galt in Österreich ein Waffenverbot. Unsere Reporterin Birgit Grundner fasst zusammen, was man inzwischen sonst noch über den Mann weiß.
Wir wissen, dass es ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln war und wir haben Informationen aus Sicherheitskreisen, dass er mit einer syrischen Terrororganisation sympathisiert hat. Anscheinend wurde bei ihm auch dschihadistisches Propagandamaterial gefunden. Im vergangenen Jahr war das, da hat es wohl auch Ermittlungen gegeben. Der damals noch 17-Jährige war den Behörden nach einer Drohung gegen Mitschüler und einer Körperverletzung aufgefallen. Es gab den Verdacht, dass er sich religiös radikalisiert, sich für Sprengstoff und Waffen interessiert hatte. Letztlich hat die Staatsanwaltschaft Salzburg die Ermittlungen aber eingestellt im April 2023. Was seitdem passiert ist, was den jungen Mann dazu gebracht hat, mit dem Auto nach München zu fahren, mit Repetiergewehr samt Bajonett und Munition, ja, das werden wohl die Ermittlungen zeigen müssen. Schon gestern wurde jedenfalls im Salzburger Land die Wohnung durchsucht, in der er mit seinen Eltern gelebt hat. Was dabei herausgekommen ist, dazu habe ich noch keine Informationen.
Birgit Grundner berichtete aus München. Die Digitalisierung sollte die Deutsche Bahn fit für die Zukunft machen. Jetzt will das Unternehmen den digitalen Ausbau der Schieneninfrastruktur wohl weitgehend stoppen. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Mehrere Insider, darunter auch Landesverkehrsminister, haben die Existenz dieser Pläne bestätigt. Einzelheiten von SWR-Reporterin Magdalena Haupt.
Statt das Streckennetz in Deutschland wie geplant zu digitalisieren, will die Bahn jetzt kaputte Stellwerke durch herkömmliche Technik aus den 90er Jahren ersetzen. Der digitale Ausbau sei zu teuer und binde zu viel Personal, hieß es in einer Sitzung des Arbeitskreis Bahnpolitik, in dem Experten von Bund und Ländern über die Strategie der Bahn informiert wurden. Entsprechende Unterlagen liegen dem Studio Stuttgart des SWR vor. Die Bundesregierung hat die Digitalisierung der Schiene im Jahr 2018 beschlossen, damit zum einen mehr Züge fahren können und das auch pünktlicher. Gerade für den europäischen Zugverkehr gilt die Digitalisierung als elementar. Derzeit wird an der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart gearbeitet, ein Pilotprojekt, auf das der bundesweite Ausbau der Technik folgen sollte. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen reagierte gegenüber dem SWR alarmiert. Es sei verrückt, Milliarden in die Sanierung von Strecken zu investieren, ohne die moderne digitale Technik einzubauen, so Herrmann. Ein Experte für die Digitalisierung der Bahn befürchtet, Deutschland könnte durch die Pläne der Bahn um Jahrzehnte zurückgeworfen werden.
Die Deutsche Bahn soll die große Stütze bei der Mobilitätswende sein, im Kampf gegen den Klimawandel, und der ist im vollen Gang. Laut Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus war der August 2024 in Europa und weltweit der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch für die Monate Juni bis August spricht Copernicus von einem Rekordsommer. Und so sagt es unsere Reporterin Katrin Schmidt, setzt sich dieser Trend auch fort.
Der Temperaturanstieg auf der Erde hat jetzt 13 von 14 Monaten in Folge die Marke von 1,5 Grad erreicht oder überschritten. Im Pariser Klimaabkommen hatte die internationale Gemeinschaft 1,5 Grad als langfristige Grenze für die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter festgelegt. Der aktuelle Klimadatensatz mache es nun zunehmend wahrscheinlicher, heißt es von den Copernicus-Verantwortlichen, dass das gesamte Jahr 2024 das heißeste seit Beginn der Klimaaufzeichnungen werde. Auch UN-Generalsekretär Guterres hatte kürzlich von einer weltweiten Epidemie extremer Hitze gesprochen und dringende Schritte gegen die Erderwärmung gefordert.
Frankreich hat wieder einen Premierminister, der heißt Michel Barnier, und er hat gestern bei seinem Amtsantritt eine Neuausrichtung der Politik angekündigt. Es werde Veränderungen und Brüche geben, sagte er am Abend in Paris. Frankreich befinde sich in einer ernsten Lage. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte Barnier knapp 2 Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl zum Nachfolger von Gabriel Attal ernannt. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Für den neuen Premierminister gilt es nun, rasch eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Aus dem Élysée heißt es, er habe dabei völlig freie Hand. Es wird damit gerechnet, dass Michel Barnier versuchen wird, Vertreter aller politischen Lager einzubinden. In seiner Ansprache am Abend hatte er versichert, alle zu versammeln und alle zu respektieren. Doch das wird ein schwieriges Unterfangen. Die politischen Lager sind völlig zerstritten und haben bereits im Vorfeld jegliche Form von Koalition ausgeschlossen. Barnier muss versuchen, Gesetzesvorhaben zu präsentieren, für die er wechselnde Mehrheiten findet. Das alles in einer Konstellation, in der er selbst als konservativer Republikaner einer anderen Partei angehört als der liberale Präsident Macron.
Es ist ein Prozess in den USA, der für viel Aufmerksamkeit sorgt, das Verfahren gegen Hunter Biden, den Sohn von Präsident Joe Biden. Eigentlich hätte der Prozess gestern mit der Ernennung der Geschworenen beginnen sollen, doch dann gab es eine erstaunliche Wendung, berichtet aus Los Angeles unsere Korrespondentin Antje Sieb.
Hunter Biden entschloss sich in allen Anklagepunkten schuldig zu bekennen. Damit konnte der Sohn des US-Präsidenten einen weiteren, für sich und seine Familie belastenden Prozess verhindern. Erst im Juni hatte Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht gestanden. Dem Sohn des Präsidenten wurde im aktuellen Verfahren vorgeworfen, mehr als 1 Million Dollar Steuern nicht bezahlt und falsche Steuererklärungen abgegeben zu haben. Das Urteil über das Strafmaß wird nun im Dezember erwartet. Theoretisch könnte Hunter Biden eine Gefängnisstrafe von bis zu 17 Jahren drohen. Eine so hohe Strafe gilt aber als unwahrscheinlich. Auch das Strafmaß aus dem Waffenprozess gegen Hunter Biden steht noch aus.
In Baden-Württemberg steht das letzte Ferienwochenende an. Montag beginnt das neue Schuljahr. Einige Kreise dürfte das die Sorgenfalten auf die Stirn treiben, denn die personelle Lage an den baden-württembergischen Schulen ist teilweise kritisch. Beispielsweise im Hohenlohe-Kreis, im Main-Tauber-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall. Neben 111 festangestellten Lehrkräften wurden auch 138 befristete Verträge geschlossen. Luisa Funk berichtet.
Die befristeten Stellen dienen als Ersatz für unbesetzte Stellen, so das Schulamt in Künzelsau. Die Lage sei angespannt. Jede Erkrankung oder Schwangerschaft könne die Situation verschärfen, heißt es weiter. Teilweise wurden Klassen zusammengelegt, sodass alle Schulen zum Schuljahresbeginn arbeitsfähig sind. Gerade Lehrkräfte für Technik, Französisch oder Naturwissenschaften seien knapper als in anderen Fächern. Auch bei den Schulleitern sind Stellen offen. Insgesamt werden momentan 22 Schulen kommissarisch geleitet.
Damit zu den Paralympischen Spielen in Paris. Die 8. und 9. Goldmedaille für das deutsche Team sind perfekt. Die Schwimmer Taliso Engel und Elena Kravtsov holten jeweils Gold über 100 Meter Brust. Aus Paris Holger Gerska.
Es war ein ganz besonderes Doppelgold der Schwimmer. Wie schon vor 3 Jahren in Tokio holten sich Elena Kravtsov und Taliso Engel innerhalb weniger Minuten Gold über 100 Meter Brust. Aber zwischen diesen Paralympicsiegen lagen für die beiden sehbehinderten Sportler schwere Jahre. Elena Kravtsov musste sich nach einer Krebsdiagnose einer Chemotherapie unterziehen. Taliso Engel kann nach einer Entzündung mit dem rechten Ohr nichts mehr hören, für einen fast blinden Menschen eine erhebliche zusätzliche Einschränkung. Diese beiden Medaillen waren 2 von 7 an einem äußerst erfolgreichen Wettkampftag für die deutsche Mannschaft, die im Medaillenspiegel jetzt auf Platz 10 steht. Großer Favorit heute Abend ist der 400-Meter-Weltrekordler Johannes Flors.
Und noch zur Handball-Bundesliga, die ist in die neue Saison gestartet. Und für die Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim gab es gleich einen Auftakt nach Maß. Mit 32:27 gewannen die Löwen gegen den THW Kiel. Für Rückraumspieler Sebastian Heimann war der Sieg aber nicht selbstverständlich.
Es war ein Auftakt. Wir wissen, dass es für alle Mannschaften schwer ist, das erste Spiel. Keiner weiß so richtig, wo es steht. Und wir haben gesagt, okay, letztes Jahr waren wir 12. Und dieses Jahr wollen wir besser dastehen als letzte Saison. Und wir wollen vor unseren Zuschauern ein anderes Gesicht zeigen. Wir wollen zeigen, dass die Löwen kämpfen, dass die Löwen geil sind auf Sieg. Und das haben wir heute gezeigt.
Sebastian Heimann von den Rhein-Neckar-Löwen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Oft noch stark bewölkt. Im Norden von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg entwickeln sich noch einzelne Schauer. Teils auch kräftige Gewitter können mit dabei sein. Im Laufe des Tages trockener und von Süden her setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen heute 21 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Berlin geht die IFA wieder los. Ab heute darf auch das Publikum aufs Messegelände am Funkturm. Und die IFA feiert Geburtstag. Vor 100 Jahren fand die erste Funkausstellung statt. Zahlreiche Erfindungen wurden dort zum ersten Mal vorgestellt. Zum Beispiel der Farbfernseher Ende der 1960er Jahre oder die Musik-CD im Jahr 1981. Aber es gab auch jede Menge Neuigkeiten, die sich nie durchgesetzt haben und wieder in Vergessenheit geraten sind. Andreas Reinhardt aus der SWR Wirtschaftsredaktion war über Jahrzehnte hinweg als Reporter auf der IFA und hat angebliche Trends kommen und auch wieder gehen sehen.
Da ist zuerst der Geruchsfernseher, der neben Bild und Ton auch Düfte überträgt. In schöner Regelmäßigkeit wurde alle paar Jahre verkündet, dass jetzt der Durchbruch gelungen sei. In einem Hinterzimmer wurde er dann einer ausgewählten Schar von Journalisten vorgeführt. Verströmte Rosenduft bei einer Gartenszene. Es roch nach Kaffee oder Ananas. Die Zahl der Gerüche war ebenso beschränkt wie die Zahl der dazu passenden Filmszenen und der Zuschauer. Bleiben wir beim Fernseher. 2011 wurde verkündet:
3D-TV ist ein super Riesenthema geworden. Nicht?
Das Thema 3D ist in aller Munde. Das Thema 3D ist gerade mal gestartet.
Und schon war es wieder vorbei. Kaum einer wollte mit 3D-Brille auf der Couch sitzen. Vorbei, genau wie viele andere angebliche Trends in der Geschichte der IFA, die nie den Durchbruch geschafft haben. Etwa 1970 der Bildplattenspieler oder die digitale Kompaktkassette oder die Quadrophonie, Musik aus vier Lautsprechern oder der Fernseher mit transparentem Bildschirm. Geblieben ist dagegen der UHD-Fernseher. Auf der IFA gibt es seit 2008 neben der Unterhaltungselektronik auch die sogenannte weiße Ware, die Hausgeräte. Und seitdem gibt es einen Dauerbrenner, nämlich den intelligenten und vernetzten Kühlschrank.
Sie können beispielsweise alle Lebensmittel, die Sie in den Kühlschrank stellen, vorher abscannen. Dann ist das registriert, dass das in dem Kühlschrank drin ist. Und gleichzeitig haben Sie die genaue Information darüber, was Sie im Kühlschrank haben. Aber nicht nur das, Sie können auch immer sehen, was ist eventuell abgelaufen. Solche zusätzlichen Informationen, alles das können Sie dort auch hinterlegen.
Mal kann er selbstständig Milch nachbestellen. Mal kann ich von überall live über eine Kamera einen Blick in den Kühlschrank werfen. Wollte keiner haben. Vernetzt sind bis heute die wenigsten Hausgeräte. Durchgesetzt haben sich aber zum Beispiel Kaffeevollautomaten, Saugroboter und Induktionskochfelder. Das waren alles mal IFA-Trends. Heute sind sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Andreas Reinhardt berichtete über das, was auf der IFA in den vergangenen 100 Jahren so alles vorgestellt wurde. Und heute geht's los. Erster Publikumstag in Berlin auf der IFA.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Da gibt's natürlich noch viele weitere Themen. Vor 2,5 Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Ohne westliche Hilfe hätte das Land nicht so lange Widerstand leisten können. Viele Milliarden und Waffen wurden geliefert. Heute trifft sich in Ramstein auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz die Ukraine-Kontaktgruppe, um über weitere Hilfen zu beraten. Gabor Hallas.
Die Ukraine fordert mehr Waffen, die Unterstützung kostet viele Milliarden und die Frage ist, wie kann das gelingen? Darum geht es bei einem weiteren Treffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Eingeladen hat US-Verteidigungsminister Austin. Regelmäßig wird in Ramstein über die Hilfen für die Ukraine beraten. Auch der deutsche Verteidigungsminister Pistorius ist heute dabei. Deutschland ist der größte Unterstützer für die Ukraine in Europa. Allein in diesem Jahr sind 7 Milliarden Euro an Hilfen eingeplant. Im nächsten Jahr steht aber weniger Geld im Haushalt bereit. Die Lücke soll einen Milliardenkredit schließen, abgesichert mit Zinserträgen aus eingefrorenen russischen Geldern. Möglicherweise nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj am Treffen in Ramstein teil. Er trifft am frühen Nachmittag in Frankfurt am Main Bundeskanzler Scholz. Das bestätigte ein Regierungssprecher. Es ist nicht bekannt, worüber die beiden sprechen wollen. Es dürfte aber um die Fragen gehen, wie steht es militärisch in der Ukraine und wie ist die politische Lage. In Kiew läuft im Moment eine Regierungsumbildung. So hatte zum Beispiel Außenminister Kuleba seinen Rücktritt eingereicht.
Nach Gesprächen in Saudi-Arabien und Jordanien ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen heute in Israel und in den palästinensischen Gebieten. Baerbock will sich erneut für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln einsetzen. Björn Dake.
Baerbock trifft am Vormittag nicht nur ihren israelischen Kollegen Katz, sondern auch Verteidigungsminister Gallant. Der hatte sich zuletzt immer deutlicher gegen Ministerpräsident Netanyahu gestellt und dessen Strategie im Krieg gegen die Hamas hinterfragt. Gallant befürwortet, wie große Teile des israelischen Sicherheitsapparates, dass die Regierung ein Abkommen mit der Hamas schließt. Es dürfte kein Zufall sein, dass Baerbock ausgerechnet jetzt Gallant trifft, denn auch sie will eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln erreichen. Am Abend hatte sie sich mit einigen Familien der Verschleppten getroffen.
In Albstadt im Zollernalbkreis findet heute der erste Christopher Street Day statt. Die Veranstalter haben gesagt, dass sie sich eine lebensfrohe und bunte Veranstaltung für Toleranz wünschen. Julia Klebitz.
Queere Menschen wollen sich laut den CSD-Verantwortlichen im Zollernalbkreis nicht weiter verstecken. Ihr Ziel? Mehr Offenheit. Auch auf dem Land. Der Christopher Street Day in Albstadt solle ein Anfang sein. Ein Fest der Akzeptanz und Menschlichkeit. Bei einer Kundgebung am Abend kommen unter anderem Vertreter der Kirche und der Politik zu Wort. Im Anschluss ist eine Queer-Party für rund 150 Menschen geplant. Laut Stadt ist eine Gegendemonstration mit rund 200 Teilnehmern angemeldet. Unter dem Motto Nein zum Genderwahnsinn rufen rechtsextreme Gruppierungen zum Protest auf.
Licht aus für eine Nacht. Heute findet wieder der sogenannte Earth Night statt. Bundesweit werden Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen aufgerufen, ab 22 Uhr die Lichter auszumachen. Auch im Südwesten beteiligen sich viele Städte und Gemeinden an der Aktion, zum Beispiel Mannheim. Dort gehen die Lichter bei der Kunsthalle und am Planetarium aus. In Bad Dürkheim in der Pfalz beginnt heute der Wurstmarkt. Den Auftakt macht ein Konzert auf dem Ludwigsplatz. Anschließend ziehen Schausteller und Winzer zum Festareal. Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt gilt als das größte Weinfest der Welt. Erwartet werden 600.000 Besucher. Für die Sicherheit existiert ein Konzept, das 2017 mit Polizei und Behörden erarbeitet wurde. Dazu gehören etwa Taschen- und Rucksackkontrollen sowie Barrieren um das Gelände des Wurstmarkts. Wer sich heute und am Wochenende ins Auto setzt, der sollte mehr Zeit einplanen, denn in Baden-Württemberg gehen die Sommerferien zu Ende. Deshalb wird es ab dem Nachmittag voll auf den Autobahnen. Sebastian Frisch.
Zum Urlauberverkehr kommt jetzt auch wieder immer mehr der übliche Freitagsberufsverkehr dazu. Voll wird's auf den bekannten Strecken, also zum Beispiel rund um Stuttgart oder an der Großbaustelle bei Pforzheim. Staus wird's auch geben bei Mühlhausen bzw. bei Hohenstadt auf der A8, wo es jeweils von 3 auf 2 Spuren geht. Auch die A7 zwischen Ulm und Füssen wird überlastet sein. Das ist ja die klassische Route in die Berge bzw. aus den Bergen raus.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundesrepublik feiert Geburtstag 75 Jahre. An diesem Wochenende, da geht's rund um den Bundestag in Berlin richtig rund. Und Jim Bob Nikschas, der freut sich vor allem auf die Geburtstagstorte.
Falls Sie an diesem Wochenende noch nichts vorhaben, ein Abstecher in die Hauptstadt würde sich anbieten. Zumindest, wenn Sie gerne feiern. Denn schon heute beginnt hier im Parlamentsviertel das große Bürgerfest zu 75 Jahren Bundesrepublik. Direkt an der Spree werden Salsa und Tango getanzt. Es gibt natürlich auch Gesprächsrunden, Führungen durch den Bundestag und abends ein großes Mitsingkonzert. Mein persönliches Highlight aber wird die Geburtstagstorte, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas persönlich anschneiden wird. Es dürfte wohl mehr als ein trockener Marmorkuchen mit Sprühsahne werden, auch wenn, ja, wenn das irgendwie gut zu einem deutschen Jubiläum passen würde. Doch für den 75., da dürfte es gerne schon etwas mehr hermachen. Eine schöne Buttercremetorte vielleicht, mit weißem Fondant, verziert mit schwarz-rot-goldenen Marzipanblättern. Vielleicht fällt Ihnen aber auch noch ein passenderer Kuchen ein für so ein wichtiges deutsches Jubiläum. Vorschläge immer gern gesehen.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.